Wir wollen ein wenig anknüpfen an das, was wir gestern auch schon vor uns hatten. Und es ist, glaube ich, etwas Schönes, wenn wir von dem gesungen haben, dass wir auch in der Wüste sind, dass wir in irdischen Umständen sind und dass wir Kummer kennen, dass wir widrige Umstände kennen, Situationen in unserem Leben, die nicht so schön sind, kennen. Und ich glaube, dass gerade in diesen Umständen dann das Allerwichtigste ist, dass man dann nicht beginnt, um sich selber zu kreisen, sondern dass man dann den Herrn bittet, dass er uns den Blick schenkt auf seine herrliche Person. Das kann uns in den widrigen Umständen immer wieder auch die nötige Kraft und den Aufblick schenken. So wie wir das ja auch letztendlich gesungen haben, dass wenn um dich allein die Herzen sich bewegen, dann fließt wie Himmelstau herab dein reicher Segen. Und wir haben in der letzten Strophe dann auch gesungen, so lasse Herz und Sinn auf dich gerichtet sein. Und in dem ersten Lied haben wir auch gesungen, und das ist ja das, was mit Anbetung zu tun hat. Wir haben das ja gestern vor uns gehabt, wenn wir das Wort für eine Opfergabe darbringen vor uns gehabt haben, dann bedeutet das eigentlich, Gott zu nahen, ihm näher zu kommen. Und das ist doch auch unser Wunsch, dass wir Gott näher kommen. Und da ist dann auch die Frage, wie sollen wir denn Gott nahen? Und da helfen uns sicherlich noch ein paar Gedanken noch, die ich dazu zu dem Thema Anbetung ergänzen möchte. Ich lese mal zuerst eine Stelle aus 1. Mose 18. 1. Mose 18, die ersten 5 Verse. Und der Herr erschien ihm, dem Abraham, bei den Terebinden Mamres, und er saß am Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages und erhob seine Augen und sah. Und siehe, 3 Männer standen vor ihm, und als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und beugte sich nieder zur Erde. Und er sprach, Herr, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Es werde doch ein wenig Wasser geholt und wascht eure Füße und lagert euch unter dem Baum und ich will ein bisschen Brot holen und stärkt euer Herz. Danach mögt ihr weitergehen, da ihr nun einmal bei eurem Knecht vorbeigekommen seid. Und sie sprachen, tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sprach, nimm schnell 3 Maß Feinmehl, knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knaben, und der beeilte sich, es zuzubereiten, und er holte dicke und süße Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und er setzte es ihnen vor, und er stand vor ihm unter dem Baum und sie aßen. Und dann möchte ich noch die Verse noch mal lesen, die wir gestern auch schon mal vor uns hatten, aus dem 22. Kapitel. Da wird zu Abraham gesagt, und er sprach, nimm deinen Sohn, Vers 2, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand früh morgens auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich 2 von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am 3. Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Und dann nochmal die ersten Verse aus dem dritten Buch Mose, nochmal die ersten Verse. Vers 1, und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Und dann noch aus dem fünften Buch Mose. Aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 26, Vers 1. Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, und du besitzt es und wohnst darin, so sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der Herr dein Gott dir gibt. Und sollst sie in einen Korb legen und an den Ort gehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und dann kommt er vor den Herrn in Vers 5 und dann heißt es, und du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, anheben und sprechen, ein umherirrender Aramäer war mein Vater, und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich dort auf als ein geringes Häuflein und wurde dort zu einer großen und starken und zahlreichen Nation. Und dann noch Vers 10. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Und du sollst dich an all dem Guten erfreuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte ist. Mal soweit das Wort Gottes. Vielleicht denkt ihr auch, was sind das jetzt für Stellen? Wie passen die jetzt alle zusammen? Und ich hoffe, dass es am Ende dieser Stunde etwas klarer wird, wie diese Stellen doch uns auch etwas zeigen, was wir, wenn wir Gott nahen, wenn wir Gott mit Anbetung nahen, was wir da zu berücksichtigen haben. Wir haben das ja gestern, ich möchte das mal kurz noch wiederholen, uns vor allen Dingen gesagt, und das ist neutestamentlich, das steht nicht im Alten Testament, dass wir auch heilige Priester sind, dass wir geistliche Schlachtopfer bringen sollen und dass es da steht, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Also es geht in dem Nahen zu Gott erstmal darum, dass wir verstehen, dass das, was wir bringen, Gott wohlangenehm ist. Und dazu müssen wir die Frage stellen, Gott, wie willst du denn, dass wir dir nahen? Und dafür haben wir gestern schon einiges gesehen und die Stellen, die wir jetzt haben, die zeigen uns oder helfen uns auch, auf welche Art und Weise wir unserem Herrn und auch unserem Gott nahen können. Und wir haben gestern auch uns an die wichtige Stelle im Johannesevangelium erinnert, dass wir gesagt haben, dass der Herr gesagt hat, es ist die Stunde, es kommt die Stunde und ist jetzt, da der Vater, wie heißt es da? Genau. Wir lesen es mal besser. Johannes 4, Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und da haben wir uns daran erinnert, dass der neutestamentliche Gottesdienst, dass das Nahen zu Gott sich verändert hat zu dem, was wir im Alten Testament gefunden haben. Und dass der Herr eigentlich einen neuen Ort uns gegeben hat, wo wir anbeten können. Dass es damals Jerusalem war, das war ein materieller Ort, den man aufsuchen konnte. Und dass sich das geändert hat, dass es jetzt einen neuen Ort gibt, das ist nämlich der Ort im Geist. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, dass ich finde das ein Riesenfortschritt und Segen, dass wir das so tun dürfen. Weil es ist natürlich auf der einen Seite immer noch schön, dass wir uns versammeln und dahin kommen, wo der Herr seinen Namen wohnen lässt, aber wir können eben alle Zeit eintreten in dieses Heiligtum und können Gott nahen. Im Geist können wir das tun. Stellt euch vor, ihr wärt Israeliten gewesen, ihr hättet vielleicht in Dan oder in Beerseba oder wo auch immer gewohnt, weit weg jedenfalls von Jerusalem. Und jetzt kam der Wunsch oder kommt der Wunsch auf in eurem Herzen, ihr wollt Gott eine Opfergabe darbringen. Ihr wollt Gott ein Brandopfer bringen. Euch beim Sprechen mit dem Ehepartner ist euch klar geworden, wie groß eigentlich Gott war, was Gott getan hat, wie er das Volk geführt hat auf seinen starken Armen. Dann konnte der nicht einfach an den nächsten Hügel gehen und da sein Opfer bringen. Da musste der nach Jerusalem kommen, da musste der warten, bis dreimal im Jahr die dann alle dahin zogen und dann konnte er seine Opfergabe darbringen. Da war irgendwie das Emotionale schon völlig weg, ja, in dieser Situation, wo man dann sagt, okay, jetzt steht mir das so groß vor Augen, jetzt möchte ich Gott gerne die Opfergabe darbringen. Ja, da mussten die da so lange warten. Und wir dürfen heute zu jeder Zeit Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Also der Ort, wo wir Gott nahen dürfen, dass wir in seine heilige Gegenwart kommen können, das ist für uns der Ort im Geist. Und wenn wir dann einmal so zusammen sind, das möchte ich mal auch noch ergänzen aus dem Philipperbrief, da heißt es dann eben auch, wenn wir dort, und es geht ja darum, wie kommen wir zusammen, wie bringen wir Gott Anbetung? Und dann ist es eben nicht so, dass wir hier zusammenkommen und alles ist feinsäuberlich vorher ausgedacht. Das hat manchmal so gewisse Vorteile. Ja. Ich kenne das noch aus der Kirche. Da kamen wir in die Kirche rein und dann wusste man, aha, vorne war dann so angeschlagen. Das änderte sich wöchentlich, welche Lieder man gesungen hat. Da konnte man dann sich schon mal drauf einstellen, welche Lieder kommen denn da gleich, welche Lieder werden gesungen. So, und das ist natürlich auf der einen Seite praktikabel, weil da hat sich vielleicht dann jemand mal Gedanken gemacht und gesagt, ah ja, das passt vielleicht gut zusammen, da entsteht dann eine gewisse Linie, das ist doch ganz nett. Ja. Das ist sicherlich gut gemeint, aber es ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir mal Philipper Kapitel 3 aufschlagen, dann steht dort in Vers 2 oder 3, ich lese mal ab, das muss da in dem Zusammenhang stehen, ab Vers 2, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, sagt der Apostel Paulus, die wir durch den Geist Gottes dienen. Und in meiner Anmerkung steht in der Elberfelder Übersetzung, den Geist Gottes, durch den Geist Gottes Gottesdienst ausüben. Also das ist hier, denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen. Das ist auch dieses wunderbare Vorrecht. Wir beten nicht nur an in diesem geistlichen Gebiet, auf diesem neuen Platz, sondern dieser Dienst geschieht auch durch den Geist. Und das ist das, was uns ja kennzeichnet. Wir sind durch den Heiligen Geist gezeugt worden. Wir haben ein neues Leben bekommen durch den Geist. Und wir beten jetzt an im Geist und wir beten an durch den Geist. Das heißt auch, dass wenn wir hier zusammen sind, dann ist es nicht nur so, dass der Heilige Geist in uns wohnt, das tut er auch, sondern dass der Heilige Geist auch die Versammlung bewohnt. Und das ist so ein wunderbares Vorrecht, wenn wir das einmal schätzen gelernt haben, was das bedeutet, dass wir nicht angewiesen sind von einer menschlichen Führung und Leitung, sondern dass der Heilige Geist nicht nur ganz persönlich in uns wohnen will, sondern dass er auch in der Versammlung wohnt. Die Versammlung ist der Tempel Gottes und da heißt es, dass der Heilige Geist darin wohnt. Also das muss man mal unterscheiden, dass wir zwei Bereiche haben. Einmal wohnt der Geist, nehmt das jetzt mal bildlich, in diesem Raum und dann wohnt er in jedem ganz persönlich. Und er ist der Gemeindeleiter. Wir brauchen keinen Gemeindeleiter, weil wir haben den besten Gemeindeleiter ever. Es gibt keinen besseren Gemeindeleiter als den Heiligen Geist. Es ist natürlich so, dass wir uns auch von diesem Geist leiten lassen müssen. Und dafür, das ist halt auch eine Schwierigkeit. Und da haben wir damit zu tun, dass nicht immer alles, was uns aus uns herauskommt, vom Heiligen Geist geleitet ist. Das kann passieren. Das ist auch eine Schwierigkeit, auch in unseren Kreisen. Da müssen wir uns auch ganz ehrlich, gerade wir Brüder, aber auch wir Schwestern, denn der Geist, der in einer Versammlung ist, das ist nicht nur abhängig von den Brüdern, sondern von der gesamten Versammlung. Das heißt, so wie unser Leben in der Woche sich abspielt, das spiegelt sich dann wieder am Sonntag, wenn wir zusammen sind. Und deswegen finde ich immer, dass die Art und Weise, wie wir zusammenkommen, das ist die ehrlichste Art und Weise, vor Gott zu erscheinen. Das ist nicht unbedingt, also wenn man zu bestimmten, also manche haben da so drunter gelitten, dass unser Zustand halt manchmal sehr schlecht ist. Und dann haben die gesagt, wenn das so schlecht ist, dann machen wir alles selber. Dann planen wir die Lieder, dann planen wir, was gemacht wird, wer redet und so weiter. So, und das ist, ich glaube, aus etwas herausgeboren, wo wir alle uns drunter beugen müssen und nicht auf die zeigen sollten und sagen, die sind die Bösen, sondern das Schlimme ist, dass wir diese Sachen produziert haben oder provoziert haben, dadurch, dass wir nicht geistlich gelebt haben. Das müssen wir uns ganz, da zeige ich sofort auf mich als erstes. Ja, aber wir müssen das ganz ehrlich zugeben, dass wir in diesen Dingen auch versagt haben, dass das dazu geführt hat, dass andere sich nach anderen Dingen ausgeschaut haben. Und das meine ich, das sollten wir tief ins Herz fassen, dass wir hier diesen wunderbaren Ort haben und alles, was wir haben, spielt sich eben in diesem Geist ab und der Heilige Geist will uns helfen dabei, wenn wir Gott nahen im Lob und in Dank und in der Anbetung. Und ich glaube, wenn uns bestimmte Prinzipien mal bewusst wird, wie wir Gott nahen können, dann hilft uns das auch für unser persönliches Leben, aber auch für unser Leben in der Versammlung. Und ich habe als erstes vielleicht noch einen Gedanken auch vorweg. Ich weiß nicht, diese Nacht konnte ich ab 4 Uhr nicht so gut schlafen und dann denke ich immer über bestimmte Sachen nach. Und da kamen mir so diese Stellen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3 in den Sinn und auch aus dem 2. Timotheusbrief. Vielleicht können wir da auch mal eben kurz noch einen Blick drauf werfen, weil es, wenn wir es mit der Anbetung zu tun haben und dem Verständnis darüber, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wahrnehmen, dass wir sicherstellen, dass es wirklich das ist, was Gottes Wort auch sagt. Dass es wirklich das ist, was wir gelesen haben, dass es Gott wohlangenehm ist, dass es nicht etwas ist, wo wir sagen, ja, das hat uns aber gefallen, sondern dass wir sicher gehen, dass es Gott gefällt. Was passiert nämlich, wenn wir das nicht tun? Dann heißt es in 1. Korinther 3, Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister einen Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu oder Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbar wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und dann kommen diese Verse, die ich gerade schon erwähnte. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und das ist nicht in uns persönlich, sondern in uns als Versammlung in diesem Tempel Gottes. Aber was mir hier auffiel, ist, dass wir alle etwas bauen. Und die Frage ist, wenn wir zum Beispiel uns einsetzen dafür, dass wir dem Herrn Anbetung bringen, dann müssen wir uns die Frage, setzen wir das in der richtigen Art und Weise ein? Ich finde diese Überlegung an sich für mich ich finde das furchtbar, darüber nachzudenken. Du setzt dein Leben, du kämpfst für eine Sache dein Leben lang und am Ende kommt das Feuer und es bleibt nichts davon übrig. Du hast das ganze Leben lang, hast du gedacht, du setzt dich für eine richtige Sache ein und dann stellst du auf einmal fest, das war es das gar nicht. Jetzt nehmt mal diese zwei Wege der Anbetung, die man heute hat. Wir haben diese große Bewegung, die sehr beliebt ist mit Hillsong, mit ICF und diese ganzen Sachen. Und ihr Lieben, wenn ich das erwähne, dann möchte ich das nicht tun, um diese Geschwister irgendwie schlecht zu machen. Das sind oft Geschwister, die ein Herz für den Herrn haben und die wirklich das Beste geben wollen für ihren Herrn. Da zweifle ich überhaupt nicht dran. Die allermeisten haben da wirklich ein reines Herz und haben auch, glaube ich, gute Motive und Beweggründe. Nur wir müssen uns schon die Frage stellen, und wir müssen uns die Frage auch stellen, ist das vielleicht die richtige Form der Anbetung? Wir müssen das uns auch mal hinterfragen, dass wir uns fragen, machen wir vielleicht etwas, sind wir verengt in unserem Denken? Oder ist das, was wir tun, ist das wirklich mit Gottes Wort in Übereinstimmung? Das müssen wir uns immer wieder neu fragen, wenn wir solche Entwicklungen auch sehen. Aber das, was wir dort finden, ist eine völlig andere Form der Anbetung. Und sie machen das mit voller Hingabe und Leidenschaft, dort etwas für Gott zu produzieren. Ja. Aber wir können eben diese Anbetung nach meinem Dafürhalten nicht produzieren. Und jetzt stellt euch vor, dass du am Lebensende, und du kannst das auch machen mit dem, wo du mit unterwegs bist, wir stellen uns vor, du stehst dann am Ende, du hast dich wirklich dein Leben lang für diese Sache, du hast gedacht, dass das ist es, was Anbetung ist, und dann stehst du da und dann verbrennt alles, was du hast. Und dann wirst du gerettet wie durchs Feuer. Okay, ich bin noch gerettet, das ist noch gut, aber das Werk, wo ich mich für eingesetzt habe, das verbrennt. Und deswegen, ich glaube, das ist ernst. Das soll mal zu unseren Herzen sprechen. Wir müssen uns das alle fragen, womit bin ich beschäftigt? Ich muss mich das selber auch fragen, wenn ich meine Arbeit auch mit der Internetseite, mit meinem Freund Dirk habe, diese Soundwords-Geschichte. Wir müssen uns immer wieder fragen, ist das, was wir da machen, ist das am Ende etwas, wo Gott sich drüber freuen kann? Oder ist das etwas, wo am Ende doch nichts von übrig bleibt, weil es verbrennen sollte? Das werden wir erst am später erfahren. Aber jetzt müssen wir sicherstellen und die Schrift erforschen, dass wir auf der rechten Seite sind. Und wenn wir bei allem, was natürlich Gott auch an Gnade übt, ja, also das möchte ich auch mal sagen. Aber es gibt, dann kam mir noch die Stelle aus dem 2. Timotheusbrief in den Sinn, im 2. Kapitel, wo es einmal heißt, wenn aber auch jemand kämpft, wird er nicht gekrönt, es sei denn, er habe gesetzmäßig gekämpft. Und da heißt es in der Anmerkung nach den Gesetzen des Kampfpreises. Also auch da ist es wichtig, dass wir gesetzmäßig kämpfen. Wir müssen das, was wir tun, nach dem Wort Gottes tun. Wir müssen das, was wir tun, ein Wort Gottes für haben. Dass wir das sicherstellen. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns noch ein wenig mit diesen Dingen auch beschäftigen. Und warum habe ich jetzt 1. Mose 18 gelesen? Ist vielleicht eine Überraschung für euch, aber ich finde immer, das habe ich auch so gelernt, das habe ich auch immer wieder gefunden, das hat sich immer wieder bestätigt, dass da, wo ein Wort zum ersten Mal vorkommt, das ist ein ganz wichtige Sache, darauf zu achten, in welchem Zusammenhang das da steht. Und auch wenn es das zweite Mal vorkommt oder sowas, diese ersten Mal, wo ein Wort vorkommt, das ist immer wegweisend für das, was dieses Wort bedeutet im Kontext der Heiligen Schrift, auch in der Auslegung von Bildern, die man erwähnen könnte. Und hier haben wir, das ist euch vielleicht noch nicht so aufgefallen, aber also wenn ich nicht Bibellehrer gehabt hätte, die mir das erklären hätten, hätte ich davon auch gar nichts erahnt. Aber es heißt, für mich war immer das Wort Anbetung, wo kommt das zum ersten Mal vor? Seid ihr alle einverstanden? 1. Mose 22? Habe ich auch mal gedacht. Aber es ist auch gemeint, in der deutschen Übersetzung hast du recht. Ja. Aber wenn wir im hebräischen Grundtext nachlesen würden, die Hebräer, die konnten das erkennen, da ist das erste Mal hier in Vers 18, und zwar in Kapitel 18, im Vers 2 am Ende, und als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und beugte sich nieder zur Erde. Da ist dieses gleiche Wort für anbeten, was wir dann in 1. Mose 22 bei Abraham finden, lasst uns an diesen Ort gehen und anbeten, da ist das gleiche hebräische Wort, was wir da finden. Also es ist schon mal sehr interessant, dass wir hier etwas finden zu dem Thema Anbetung. Und das ist die Grundbedeutung von Anbetung, bedeutet eben sich niederwerfen oder sich niederbeugen vor jemanden. Das ist die Grundbedeutung. Und ich glaube, dass uns das auch hilft zu erkennen, was und wie wir unserem Gott Anbetung bringen. Er legt nämlich Wert darauf, dass wir in Ehrfurcht uns vor ihm verneigen. Das ist der erste Punkt, den wir hier bei Abraham lernen dürfen, dass wir uns verbeugen und niederbeugen zur Erde. Wisst ihr, wo das im Neuen Testament auch zum ersten Mal vorkommt? Also da muss ich vielleicht auch ein bisschen ausholen, dass das Neue Testament ist natürlich nicht in Hebräisch geschrieben, ne, sondern in Griechisch geschrieben im Wesentlichen und oder überhaupt, glaube ich. Ich bin da nicht so der Sprachenkenner, aber in einem Punkt bin ich mir sicher, da ist es so, dass das erste Mal, also man muss vielleicht noch sagen, dass es eine, vom Alten Testament gibt es eine Übertragung ins Griechische. Das nennt sich Septuaginta. Das ist die griechische Übertragung von dem hebräischen Text. Also wenn man jetzt in dieser Übertragung in 1. Mose 18 und in 1. Mose 22 nachlesen würde, würde man feststellen, dass das Wort, was hier für sich niederbeugen oder anbeten benutzt wird, im Neuen Testament das Wort nicht Schacha ist, wie im Alten Testament hebräisch, sondern proskyneo, griechisch. So, also dann sehen wir, und jetzt müssen wir also gucken, wo kommt dieses Wort proskyneo zum ersten Mal vor, denn das ist die Entsprechung für das hebräische Wort Schacha. Und das kommt dann zuerst vor, als die Weisen aus dem Morgenland kamen und ihre Gaben brachten und sich niederbeugten vor dem Kind. Das ist das erste Mal, wo wir dieses Wort finden im Neuen Testament. Und dann, ich sage das manchmal, das ist natürlich nur mit dem Augenzwinkern, aber die erste Anbetungsstunde finden wir dann in Matthäus 14, als die Jünger auf dem See waren. Diese Geschichte kennt ihr sicherlich auch gut. Matthäus 14, ich hoffe, ich finde das so schnell, dass diese Männer dann gesehen haben, was der Herr getan hat, dass er dem Petrus da befiehlt, auf dem Wasser zu gehen und dass er dann versinkt und der Herr ihn dann bei der Hand nimmt. Und dann sagen die Jünger, Vers 33, die aber in dem Schiff waren, genau, dankeschön, warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das ist doch herrlich, ja, das ist etwas, sie warfen sich nieder, das ist wieder dieses gleiche Wort, sie beteten ihn an, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Also das ist etwas, was unsere Herzen schon mal bewegen kann, dass wir in Ehrfurcht vor unseren Herrn kommen, dass wir das eben nicht in so einer flapsigen Art und Weise machen, wie das eben leider heute ist. Man will heute die jungen Leute erreichen und das Problem ist dabei, dass wir dann so flapsig rüberkommen und dass wir dann auch vor Gott hin und von meinem Papa reden und so weiter. Und also auf der einen Seite, ich bin dann immer hin und her gerissen, auf der einen Seite finde ich es sehr schön, wenn Christen sich bewusst sind, dass sie wirklich in eine Beziehung zum Vater gekommen sind, dass wir wirklich aber Vater sein dürfen. Das ist Papa. Ja, das stimmt schon. Ja, nur wir vergessen dann manchmal dabei, dass unser Papa eben auch unser Gott und Vater ist. Und es ist nicht von ungefähr, dass der Jesus sagt, nie nur aber. Er sagt im Garten Gethsemane, aber Vater. Da steht immer Vater auch dahinter. Wir müssen immer, wenn wir schon sagen, wir haben diese wunderbare Nähe zu dem Herrn, dann wollen wir immer noch daran festhalten, es ist unser Vater. dass auch die Ehrfurcht immer noch dabei. Das war sogar bei dem Herrn Jesus so. Er hat das nicht einfach nur Papa gesagt. Also dieser Punkt, das ist der erste Punkt, den wir hier festmachen können. Und der Abraham, der war hier, der Herr erschien ihm bei der Terebinte und dann heißt es, und er saß am Eingang des Zeltes und er beugte sich. Also es sind, finde ich, drei Dinge, die wir hier sehen. Er saß am Eingang seines Zeltes, also er lebte in Zelten, das ist Punkt 1. Er saß dort und er war unter dem Schutz der Terebinte und er beugte sich. Den einen Punkt haben wir schon gehabt. Er hat in Ehrfurcht sich vor diesen Männern gebeugt, weil er direkt empfunden hat, ich habe eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und der Punkt hier in Vers 1 heißt es, dass er am Eingang seines Zeltes war. Ich glaube auch, dass das für uns ein guter Hinweis darauf ist, dass wir uns bewusst sind, in welch einer Stellung wir eigentlich hier in dieser Welt unterwegs sind. Dass wir Himmelsbürger sind, dass wir Fremdlinge sind, dass wir solche sind, die auf dem Weg zum Himmel sind. Wir haben hier kein Bürgerrecht. Wir können hier ganz entspannt, hätte ich beinahe gesagt, durchgehen. Wir brauchen uns um die Dinge um uns herum, um die politische Lage gar nicht zu kümmern, weil wir sind Himmelsbürger. Wir nehmen das einfach so an, aber wir sind auf dem Weg zum Himmel. Und einmal wird der Herr uns zu sich nehmen und dieses Bewusstsein muss uns heute schon tragen, dass wir hier keine Bleibe haben, dass alles, was wir haben, was alles, was ich bin und alles, was ich habe, in dem Himmel ist. Der, den ich am meisten ersehne, ist nicht hier. Und das ist der Charakter, in dem wir hier sind, dass ich mir hier keine derartige Bleibe mache, dass ich mich hier so wohl fühle, dass ich eben darüber hinaus eben mit Dingen beschäftigt bin, die mich abhalten, wirklich dem Herrn zu nahen. Also um dem Herrn zu nahen, ist es eigentlich eine Voraussetzung, dass wir uns bewusst sind, in welcher eine Stellung wir hier auf dieser Erde sind. Und der zweite Punkt hier ist, dass der Abraham saß. Er hatte Ruhe in seinem Herzen. Versucht mal, dem Herrn Anbetung zu bringen, wenn euer Geist in völliger Unruhe ist. Das funktioniert nicht. Nun kann man das jetzt auch nicht immer verhindern. Ich denke an David, der da diese Sünde begangen hat und das dann seinen Sohn sterben würde. Und in dieser Phase hören wir nicht davon, dass David irgendein Lobgesang gemacht hat. Aber sobald es klar war, der Sohn ist nicht mehr zu retten, das Kind habe ich verloren, da hat er sich gewaschen, sich gereinigt und hat, das Erste, was wir lesen, ist, dass er Gott geopfert hat, dass er Gott gelobt hat. Das heißt auch für uns, dass wir in einer Situation der Unruhe können wir dem Herrn in dieser Weise nur schlecht nahen. Und das heißt auch, dass wir vor den Herrn kommen, dass wir ihm erstmal alles das ablegen, was uns hindert, wirklich eine freie Sicht auf seine Herrlichkeit und Schönheit zu haben. Der dritte Punkt ist hier, dass er bei den Terebinten Mamres waren, das waren wohl große Bäume. Er hatte also Schutz vor der Sonne, vor der Hitze des Tages gefunden, um dort in Ruhe eben zu sein vor dem Herrn. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt für uns ist, dass wir mal erlebt haben in unserem Leben, dass wir in der Hitze des Tages, da wo wir geprüft worden sind, dass wir da Schutz gefunden haben bei unserem Gott im Himmel. Und ich glaube, dass das uns hilft, dann auch entsprechend dem Herrn in guten Zeiten zu dienen und auch anzubeten und auch seine Ruhe zu genießen. Also das sind Voraussetzungen, die wir haben, dass wir wissen dürfen, was wir in Gott wirklich haben, was für einen Schutz wir haben in unserem Herrn. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe nie einen großen Zugang, ich habe das gestern schon mal gesagt, nie einen großen Zugang zu dem Psalm gehabt. Mein Leben ist so verlaufen, dass ich immer sagen kann, ich kann sehr dankbar sein, dass mir die großen Prüfungen erspart geblieben sind, bis ich dann vor 2 Jahren selber durch ein ganz tiefes Loch gegangen bin. Und ich hatte wirklich auch Furcht in dieser Phase, hoffentlich bleibe ich jetzt beim Herrn und gibt der Herr mir wirklich die Kraft und erlebe ich das auch, dass der Herr mich durch diese Zeit durchträgt. Und es ist dann etwas Schönes zu erleben, dass das, was man schon 20 Jahre, mehr, 30 Jahre geglaubt hat, dass das trägt, dass das ein Fundament ist, dass man einen Gott hat, bei dem man Schutz findet, dass man wirklich sagen kann, dass man im Schutz des Höchsten ist. Das ist eine wunderbare Erfahrung, auch wenn diese Umstände nicht schön ist, durch die man geht. Und trotzdem möchte man dann am Ende nicht mehr sagen, diese Erfahrung, die man gemacht hat, die möchte man dann nicht mehr missen. Und ich glaube, dass das dann auch weiterhilft, dass es dazu führt, dass wir Gott in einer ganz neuen Weise kennengelernt haben und ganz neue Gründe haben, unseren Gott auch anzubeten. Also das sind so ein paar Dinge, die wir hier auch lernen können, bei dem David und ich finde auch bei dem Abraham und ich finde, dass was er hier macht, ja, dass er dann gar nicht an sich denkt, das ist das, was in der Anbetung dass die Anbetung trägt, dass es mal in der Anbetung nicht um uns geht und auch nicht darum, dass der Herr uns als Hirte treu führt. Das ist erstmal gar nicht der Blickwinkel in der Anbetung, sondern da geht es um ihn, da geht es um Gott, da geht es um den Herrn Jesus. Und deswegen, das hat Abraham sofort empfunden und er hat sofort gesagt, wascht eure Füße, also ihr sollt erfrischt werden, lagert euch und dass euer Herz gestärkt wird in Vers 5. Also er kümmert sich sofort um das Wohlempfinden derer, die da gekommen sind. Und das ist genau der Aspekt, den wir haben, Gott wohlangenehm und das die Opfer ein lieblicher Geruch für Gott sind. Dass es nicht darum geht, dass wir Wohlempfinden dabei haben, sondern dass letztendlich Gott sein Teil dann auch bekommt. Und ich finde, da steckt so viel drin. Ich möchte da nicht im Einzelnen mich lange drauf aufhalten, nur diese Linie zeigen, dass es hier heißt, dass er dann dieses Kalb gebracht hat und auch, was hat er noch gebracht, nimm schnell 3 Maß Feinmehl und knete und mach Kuchen. Also er bringt auf der einen Seite das Speisopfer und auf der anderen Seite erinnert uns das zumindest an das Brandopfer, dass da ein Kalb zart und gut genommen wird. Also er weiß, wie man Gott naht. Und das ist wunderbar. Und das sollten wir daraus lernen, dass wenn wir Gott nahen, dann nahen wir mit diesem Speisopfer, dann bringen wir Gott seinen Sohn. Und dann schauen wir uns, und das Speisopfer habe ich ja gestern auch schon angedeutet, das ist ein Bild davon, wie der Herr Jesus hier auf der Erde war und gelebt hat. Das ist kein blutiges Opfer, sondern das ist das, was zum Leben uns nötig ist. Da wird Speise geopfert und die Speise, die Nahrung ist etwas, was uns nährt, was uns am Leben erhält. Also ist das Speisopfer ein Bild von dem Leben des Herrn Jesus. Und das konnte natürlich der Abraham alles noch nicht wissen, das ist ganz klar. Aber wir dürfen das als Vorbilder heute erkennen, was Gott da reingelegt hat, dass er uns zeigen will, wenn wir Gott nahen, dann ist das in dieser Art und Weise. Und dann sollte das auch süße Milch sein, dicke und süße Milch sein. Ich habe mir sagen lassen, dass diese dicke und süße Milch, die entsteht erst, wenn man, das muss man vorbereiten, da braucht es eine gewisse Zeit, bis das eine dicke Milch und süße Milch wird. Ja. Das heißt, wenn wir Gott nahen, dann haben wir etwas, dann hat das nicht angefangen, wenn wir sonntags morgens hier in die Stunde kommen, sondern dann muss das vorbereitet werden. Jetzt habe ich soeben gesagt, aber wir lassen uns doch durch den Heiligen Geist leiten. Ja, ich hoffe nicht nur in der Stunde sonntags morgens, ja. Die Söhne Gottes werden durch seinen Geist geleitet und zwar 24/7. Das wäre der beste Fall, dass wir die ganze Woche über vom Geist geleitet werden und dass wir diese Zeit als Vorbereitung haben. Eigentlich ist das in gewisser Weise nicht der erste Tag der Woche. In einer gewissen Weise ist es der letzte Tag einer Woche, wo wir uns vorbereitet haben auf den Herrn. Und dann bringen wir dem Herrn etwas, und das kann man hier in der dicken und süßen Milch sehen, etwas, was wir in der Woche mit dem Herrn auch erlebt haben. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass wir uns das zur Gewohnheit machen, dass wir nicht nur unsere Andacht halten, sondern dass wir auch diesen Gesichtspunkt immer mal wieder damit einfließen lassen, dass wir uns immer mal mit damit beschäftigen, was bedeutet eigentlich der Herr Jesus für Gott? Was sieht Gott an seinem Sohn? Was ist der Wert von dem Blut des Herrn Jesus? Dass wir diese Dinge auch immer mal wieder überdenken, dass wir, wenn wir dann in die Versammlung kommen, dass wir dann auch etwas haben, was in unserem Herzen wirklich frisch ist und der Herr das eben als lieblichen Geruch auch hat. Und dann finde ich das sehr schön, dass hier es heißt, im Vers 8 haben wir das gelesen, und er stand vor ihnen und dem Baum, unter dem Baum, und sie aßen. Also ich lese das so, dass der Abraham dazugeguckt hat. Vielleicht kann man auch sagen, sie aßen alle zusammen, aber irgendwie scheint mir, sie aßen. Also als würde der Abraham das verstanden haben, dass wenn ich Gott etwas bringe, dann geht es nicht um mich, ja, sondern dann ist alles für Gott. Vielleicht ist das jetzt auch zu viel reingelegt, dürft ihr selber entscheiden, aber mir scheint das irgendwie so, als hätte Abraham, war er so davon beseelt, dass er diese Männer einfach glücklich machen wollte. Er wollte ihnen etwas Gutes tun. Er wollte etwas, dass sie sich etwas haben, wo sie sich drüber freuen konnten. Also wir merken, da sind auch Sachen drin, die uns in der Anbetung leiten und helfen können. Und dann in 1. Mose 22 haben wir die bekannten Verse gelesen, die auch voller Belehrung sind für unsere Anbetung. Und wir haben hier vor allen Dingen erstmal den ersten Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass wir auch wahrnehmen, dass der Abraham, als er das Opfer seines Sohnes bringt, also ich staune da immer wieder drüber, wenn ich das lese, dass es da heißt, nimm deinen Sohn, sagt Gott zu ihm, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge. Und jetzt kommt, und Abraham stand früh morgens und sattelte seinen Esel und nahm sich zwei von seinen Knaben und so weiter. Also stellt euch mal die Situation vor und versetzt euch ruhig mal in die Lage von Abraham. Ihr habt ein Kind geschenkt bekommen von Gott, da wo ihr lange drauf gewartet habt. Jetzt sagt dieser Gott, jetzt nimm deinen Sohn, opfere ihn. Und jetzt sagt Abraham, okay, ich habe deinen Wunsch vernommen, ich werde mal die nächste Woche drüber nachdenken und dann werde ich dir Antwort geben. Also so das wäre das Natürliche gewesen. Ja, ich hätte gesagt, okay, da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, aber Abraham sagt hier, oder macht das hier so, dass er sagt, und früh morgens ging er auf und sattelte seinen Esel. Also was steckt dahinter? Da steckt dahinter, dass er gehorsam war. Er hat gesehen, Gott hat zu ihm gesprochen und er wollte das tun, was Gott gesagt hat. Und ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage, nicht nur um Anbetung zu bringen, aber es ist eine grundsätzliche Haltung, in dem wir geistlich wachsen können, wenn wir bereit sind, das zu tun, was Gottes Wort sagt. Ich denke da auch an Johannes 7, an die wichtige Stelle. Manchmal fragen junge Leute, wie kann ich denn den Willen Gottes erkennen? Wie kann ich denn erkennen, was wirklich richtig ist? Und da heißt es in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Wenn jemand seinen Willen tun will, das ist eine Grundvoraussetzung dafür für geistliches Wachstum auf der einen Seite, aber es ist auch eine Voraussetzung hier dazu, dass ich in einem Geist vor Gott erscheine, dass ich grundsätzlich dem gehorsam sein will, was Gott sagt. Dass ich also nicht sage, wenn es in der Bibel bestimmte Sachen gibt, die mir nicht passen, Und da, ganz ehrlich, da gibt es schon ein paar Dinge, wo ich ein bisschen Mühe mit habe. Ja? Aber ich sehe, das sagt Gottes Wort. Ich mache euch mal ein Beispiel, was mir schon ein wenig Mühe macht. Zum Beispiel der Satz, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Ganz ehrlich, ich bin ein Kind meiner Zeit. Und ich habe viele Dinge auch erlebt im Berufsleben. Wir haben das in der Regierung gesehen. Es gibt Frauen, die haben eine Gabe, auch Dinge gut zu machen. Es liegt nicht daran, dass Frauen nicht auch, ich habe eine Vorgesetzte zum Beispiel, die macht ihre Arbeit fantastisch, ist die beste Vorgesetzte, die ich je gehabt habe. Politisch äußere ich mich jetzt mal nicht, aber nicht alles ist schlecht. Es gibt, das ist nicht das Problem, was Gottes Wort mit Frauen hat, dass die das nicht können. Das ist nicht das Problem. Dass die Situation ist, dass Gott eine ganz klare Ordnung in die Schöpfung gelegt hat. Aber wenn ihr mich fragen würdet, was ist mein Empfinden, was sind meine Gefühle, dann würde ich sagen, ich hätte da nichts dagegen, wenn die Frauen sich sonntags morgens auch beteiligen könnten. Wenn ich mit manchen Schwestern spreche, wenn ich merke, wie geistlich sie sind und wenn ich auch manchmal bei den Brüdern sehe, dass da oft gar nicht so eine große Geistlichkeit ist, dann würde ich manchmal denken, ach, könnten doch die Schwestern auch sonntags morgens mal ein Lied vorschlagen, Gebet sprechen oder dergleichen. Da bin ich ganz ehrlich. Und trotzdem sage ich euch auch, wir sind gehalten und gebunden an Gottes Wort. Auch wenn unsere Gefühle, auch wenn unsere Zeit, in der wir leben, uns alles klar machen wollen, dass alles gleich ist, dass es keine Unterschiede gibt, dass es keine Aufgabenbereiche gibt, die nicht der eine wie der andere machen will. Wir sind da einfach Kinder dieser Zeit. Und deswegen ist das auch ein ganz großes Problem unter Christen, dass immer mehr Gemeinden in diesem Punkt aufgeben. Und menschlich gesehen, ich jedenfalls muss das von mir bekennen, ich kann das verstehen, dass es so ist, aber ich sehe auch, dass das Wort Gottes nach meinem Dafürhalten dafür keinen Spielraum gibt in dieser Frage. Es heißt sehr deutlich, dass die Frauen schweigen sollen in der Gemeinde. Und der ganze Kontext der Bibel, der ist immer auf der gleichen Schiene. Warum hat denn, habe ich das gestern schon gesagt? Nee, habe ich gestern gar nicht gesagt, zu dem Männlichen. Es sollte ein Männliches ohne Fehl sein. Gott hat in die Schöpfung etwas hineingelegt und hat den Adam zuerst geschaffen. Da können sich jetzt viele darüber beklagen, dass Gott das so gemacht hat. Gott hätte ja den Menschen so schaffen können wie die Tiere, dann hat er alles gleichzeitig geschaffen. Er hätte auch die Menschen gleichzeitig schaffen können. Mann und Frau gleichzeitig schaffen. Hat er aber nicht getan. Und Paulus sagt auch als Argument, warum die Männer an jedem Ort beten sollen, sagt er, weil Adam zuerst geschaffen worden ist. Also Gott hat selber schon vor dem Sündenfall eine Ordnung in diese Schöpfung gelegt, die wir heute zu beachten haben. Und deshalb sage ich, wir sind gebunden an Gottes Wort und wenn wir bereit sind, das zu tun, was Gottes Wort sagt, auch unabhängig von unseren Gefühlen und Empfindungen, dann sind wir in einer guten Haltung, Gott auch die Anbetung unserer Herzen zu bringen. Das ist der erste Punkt, gehorsam zu sein. Ein zweiter Punkt für die Anbetung ist, dass wir den Punkt der Kosten überdenken. Dass es dem Abraham hat es wirklich etwas gekostet, dieses Opfer. Und die Frage von uns oder an uns ist doch, was kostet dich die Anbetung, die wir unserem Herrn bringen? Ich habe das gestern auch schon mal angedeutet, brauche ich heute nicht mehr so viel zu sagen, dass wir auch bereit sind, mal Zeit zu investieren darin, dass wir Gott ein Opfer bringen können. Dass wir nicht nur sagen, ja, wie lieblich bist du, sondern dass wir es auch zeigen können, unserem Gott und Vater, was an dem Herrn Jesus so lieblich ist. Dass wir bereit sind, auch ein wirkliches Opfer zu bringen. Das steckt hier in dieser Geschichte von Abraham und Isaak drin. Und der dritte Punkt ist dann, dass wir den Wert erkennen, den Gott in diesem Opfer sieht. Dass wir auch sehen, dass gerade Gott der ist, der in diesem Opfer eben alles sieht. Also, dass wir den Wert des Todes des Herrn wirklich verinnerlichen. Wenn wir manchmal fragen, dass auch die jungen Leute, ja, warum muss es in der Sonntagsstunde immer um den Tod des Herrn gehen? Ja, nun, wir verkündigen nun mal den Tod des Herrn. Es steht ja nun mal in 1. Korinther 11, dass wir den Tod des Herrn verkündigen. Aber wenn wir jetzt auch das Wort darauf untersuchen würden, würden wir immer wieder feststellen, wie dieser Tod des Herrn, also alles, was damit in Verbindung steht, wie wichtig das gewesen ist für Gott. Und auch für den Herrn im Übrigen. Der Herr Jesus sagt an dem letzten Abend mal, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Und dann müsst ihr euch unterstreichen, ehe ich leide. Das ist der Punkt, worum es geht, wenn wir zur Anbetung zusammenkommen. Dann geht es immer um dieses Opfer. Natürlich können wir auch Gott mal als den Schöpfergott preisen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist auch ein Gedanke, den wir haben in Psalm 19, dass die Himmel die Herrlichkeit Gottes erzählen. Da können wir uns auch mit beschäftigen. Aber das Schönste, was Gott hat, findet er in dem Tod, in der Hingabe seines Sohnes am Kreuz. Und diesen Wert müssen wir erkennen. Und ich habe das immer, mich hat das immer beeindruckt, wie ein alter Bruder in der Versammlung, wo ich zum Glauben kam, die Stelle aus 1. Korinther 11 gelesen hat und dann gesagt hat, in der Nacht, dann hat er geschwiegen und hat gesagt, in der Nacht, als der Herr überliefert worden ist, in der Nacht. Das ist das, worum es geht, wenn wir in der Anbetung den Herrn vor uns haben, dann geht es eben darum, dass er sein Leben gegeben hat, dass er bereit war, diese Leiden auf sich zu nehmen. Das ist der Schwerpunkt für die Anbetung. Ich sage nicht, dass das Einzige ist, das, was wir bringen können. Wir haben schon gesehen, wir können auch etwas von der Herrlichkeit in der Schöpfung Gott wiederbringen. Es ist auch kein Problem. Aber das sind diese verschiedenen Punkte, wovon wir lernen können, was wir dort finden. Was uns hilft, Gott wirklich Anbetung zu bringen. So, und dann haben wir ja das Opfer in 3. Mose 1. Da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Das habe ich nur deswegen nochmal gelesen, um zu zeigen, dass wir in welchen Umständen des Lebens wir diese Opfer bringen. Und ich finde es sehr interessant, dass das dritte Buch Mose eben gegeben worden ist, während die Israeliten in der Wüste waren. Das Zelt der Zusammenkunft stand auf Wüstensand. Der Altar, der Brandopferaltar, stand auf Wüstensand. Das heißt, wir haben in den Umständen unseres Lebens diesen Altar und wir dürfen in den Umständen dieses Lebens zu Gott kommen. Das ist ein wunderbares Vorrecht, dass wir nicht auf den Himmel warten müssen, um Gott Anbetung zu bringen, sondern wir tun das auch in der Schwachheit, wie wir hier sind, in den Umständen, wie wir sind, bringen wir Gott die Anbetung und wir sehen, dass wir den Herrn Jesus dort auch besonders sehen, dass er der ist, der vom Himmel gekommen ist und dass er auf dieser Erde gelebt hat und dass er auf der Erde sein Leben gegeben hat. Er hat nicht nur das Speisopfer hier auf der Erde gebracht, sondern er hat auch sein Leben hier auf der Erde für uns gegeben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das verstehen, auch für unsere Anbetung. Und dann habe ich aber noch aus 5. Mose 26 gelesen, und das war natürlich nicht, um jetzt da eine vollständige Auslegung für zu geben, sondern nur zu zeigen, wie uns diese Dinge helfen. Wir haben da ja auch wieder das Wort Anbetung gefunden in Vers 10, das wir dort gelesen haben. Und du sollst sie vor dem Herrn, diese Opfergabe deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Da haben wir wieder dieses Wort Anbetung. Und jetzt ist es aber eine Anbetung nicht in der Wüste, sondern hier ist es ganz bewusst eine Anbetung in dem Land. Das heißt, wenn wir 5. Buch Mose lesen würden, dann würden wir sehen, dass die ersten 8 Kapitel uns zeigen, was die Segnungen des Landes sind. Das ist also das verheißene Land, was Israel erreichen sollte. Das ist, wo die Wüstenreise hinführte. Sie führte in das Land der Verheißung. Und dieses Land der Verheißung wird in 5. Buch Mose beschrieben. Sie waren noch in der Wüste, aber es wurde ihnen jetzt gezeigt, was sie zu erwarten hatten. Und sie hatten zu erwarten, dass das ein Land war, was von Milch und Honig fließt. Es war ein Land von wunderbaren, lebendigen Wasser. Es war ein Land von Früchten, von Weizen, Gerste, Granatäpfel, Honig und so weiter. All das waren Gaben, die Gott geschenkt hat. Und jetzt hier in Kapitel 26 heißt es, erst werden uns die Gaben gezeigt und dafür sind wir hoffentlich dankbar. Das ist uns auch so. Gott hat uns diese ganzen Gaben gezeigt, die wir haben, die ganzen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, die uns geschenkt worden sind, die stehen vor uns. Aber wisst ihr, das ist Dankbarkeit. Wenn wir diese Gaben sehen, was uns alles geschenkt worden ist, dann werden wir danken darüber. Aber wisst ihr, wenn wir nicht den Geber hinter den Gaben sehen, dann kommen wir nicht zur Anbetung. Wir müssen also, die Gaben sind nur ein Hilfsmittel, um den Geber kennenzulernen. Und hier in 5. Mose 26 haben wir das Wort geben oder gibt, ganz oft in Vers 2, der dir das Erbteil gibt, in Vers 2 am Ende, dass Gott uns etwas gibt, Vers 4, da steht von geben, und in Vers 9 oder 10 ist das, wenn er dich in das Land gebracht hat, das der Herr mir gegeben hat. Und dann nochmal im Vers 11 am Ende, dir und deinem Haus gegeben hat. Das ist, dass wir nicht nur bei der Gabe stehen bleiben, sondern hinter dem Ganzen eben Gott sehen, den Geber aller Gaben. Und das ist eben etwas, was ich eben auch noch zeigen wollte, dass wir eben nicht nur Gott oder den Sohn sehen in seinen irdischen Leben, was er gegeben hat, bis in den Tod, das ist 3. Mose 1, sondern dass wir auch sehen, dass wir etwas haben aus dem Land. Und unser Land, unser verheißenes Land, ist eben, dass wir versetzt sind in die himmlische Örter. Das ist der Epheserbrief, der uns gesagt hat, dass wir jetzt mit allen geistlichen Segnungen gesegnet worden sind in den himmlischen Örtern. Dass wir jetzt schon sitzen in ihm, in himmlischen Örtern. Das ist ein wunderbares Vorrecht, dass wir jetzt schon, wir haben, was Israel so nacheinander hatte, das haben wir zur gleichen Zeit. Wir sind in irdischen Umständen, aber wir sind zur gleichen Zeit versetzt in himmlische Umstände und in himmlische Örter. Und da sehen wir noch was anderes. Also wir bringen in der Anbetung auf der einen Seite das, was mit dem Tod des Herrn Jesus zu tun hat, aber wenn wir an die himmlischen Örter denken, dann sehen wir jetzt Christus zur Rechten Gottes der Majestät. Das ist das, was wir heute Morgen auch gesehen haben, dass wir den Herrn erhoben haben, weil wir ihn jetzt sehen in der Herrlichkeit. Verstehen wir jetzt, warum die Brüder solche Lieder gedichtet haben, die sich damit beschäftigt haben, mit dem Herrn in der Herrlichkeit, dass sie etwas bringen von der Frucht des Landes. Das ist ein Opfer, was wir hier gelesen haben. Da sollten sie ja nicht ein Tier bringen, sondern hier steht, wenn ihr in das Land kommt und ihr seht diese ganzen Gaben, dann sollt ihr diese Gaben einsammeln und dann sollt ihr sie in einen Korb legen und dann geht ihr zu dem Ort, den Gott erwählt hat und legt und stellt diese Gaben dann an den Altar. Die werden nicht auf den Altar gestellt, sondern an den Altar. Das ist doch ein weiterer Aspekt, den wir haben dürfen in der Anbetung, dass wir uns mit dem verherrlichten Herrn im Himmel beschäftigen. Dazu reicht die Zeit jetzt nicht, um sich mal damit zu beschäftigen, was wir in dem Herrn haben, dass er jetzt verherrlicht droben ist zur Rechten Gottes in der Höhe. Wie er die Ausstrahlung Gottes war hier auf der Erde. Also das ist ein reiches Thema, wo wir dann mal sehen dürfen, dann das ist jetzt mal eine Hausaufgabe für euch, dann beschäftigt euch mal mit 5. Mose 8. Da werden die Gaben des Landes gezeigt mit Weizen. Und dann werden wir auf einmal feststellen, ach, ein Vorbild ist das, dass das Weizenkorn musste in die Erde fallen und sterben. Und wenn das Weizenkorn nicht in die Erde gelegt worden wäre, dann wäre es allein geblieben. Der Herr Jesus, wenn der nur sein Leben gegeben, also nur sein Leben gelebt hätte und dann in den Himmel gegangen wäre, dann hätte er uns nicht retten können, dann hätte er keine Frucht gehabt. Aber das Weizenkorn musste sterben, musste in die Erde gelegt werden und jetzt gibt es da eine reiche Frucht. Was ist das für eine reiche Frucht, die der Herr Jesus hat, die er in seiner Versammlung findet? Was sind das für wunderbare Dinge? Aber das ist eure Hausaufgaben, das mal rausfinden, was diese Gaben alles bedeuten. Und dann sind unsere Körbe am Sonntag voll. Dann können wir am Sonntag etwas bringen von diesem verherrlichten Herrn. Und ich glaube, das sind so ein paar Punkte, die man vielleicht jetzt noch, die mir noch auf dem Herzen lagen, die man ja in so einem Nachmittag wie gestern alle gar nicht unterbringt, ja, dass wir wieder neu ermutigt oder angefacht sind, uns damit zu beschäftigen. Wir sind so reich gemacht und gerade auch in den Kreisen, wo wir verkehren. Wisst ihr, ich komme auch mittlerweile in Kreisen, wo es nicht mal mehr eine Anbetungsstunde gibt, ja. Und dann, ich möchte da nicht den Stab drüber brechen über diese Geschwister, aber ich bin dann einfach so dankbar und so froh, dass wir das alles haben dürfen. Und ich lerne, je älter ich werde, lerne ich das wertzuschätzen, was wir hier auch in den Liederbüchern haben. Das ist wirklich, auch wenn das von der Melodie her vielleicht etwas ist, was den jungen Leuten manchmal schwerfällt, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber es ist einfach von dem Inhalt her, ist das ein besonderer Segen und ich möchte euch dazu ermutigen, an diesen Dingen auch festzuhalten.